Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Ja, das neue Jahr in Bildungsdeutschland startet eigentlich so, wie das alte geendet ist. Bund und Länder grübeln nämlich weiter darüber, wie der Schul- und Kita-Betrieb geregelt werden kann, auch im Hinblick auf eine mögliche Verlängerung des Lockdowns. Die Kultusminister sind heute im Austausch, befürworten wohl einen dreiteiligen Stufenplan für die Schulöffnung. Wir hören dazu gleich einen Lagebericht und schauen auch in europäische Bildungskassen. Wie werden eigentlich EU-Hilfen in verschiedenen Ländern investiert? Das fragen wir ab heute in einer kleinen Reihe und starten in Schweden. Wie geht's weiter nach den Weihnachtsferien in Kitas und Schulen? Oder besser gefragt, wie lange dauern diesmal die Weihnachtsferien? Leichte und einheitliche Antworten gibt es auf diese Frage auch heute nicht aus den Kultusministerien. Man ist im Austausch, doch es mehren sich die Anzeichen, dass der Lockdown in Deutschland länger dauern könnte. Morgen sind wir da nach dem Bund-Länder-Treffen vermutlich schlauer. Aus Baden-Württemberg war ja das Signal für einen Präsenzbetrieb gekommen nach dem 11. Januar, mindestens für Grundschulen und Kitas. Heute wurde dazu dort im Ländle auch eine Lehrerumfrage veröffentlicht. Thomas Wagner berichtet.
Schule auf und Präsenzunterricht. Das wünscht sich Nadja Wintermeier, Grundschulrektorin in Sipplingen am Bodensee.
Also ich finde es auf jeden Fall wichtiger, die Schulen am 11. Januar wieder aufzumachen. Also ich spreche natürlich von meiner kleinen Grundschule. Also man müsste sowieso eine Notbetreuungsgruppe aufmachen und den Fernunterricht parallel bewerkstelligen, wobei der Fernunterricht für die Grundschüler sehr, sehr schwierig ist.
Schule auf und Präsenzunterricht. Das lehnt Monika Prien, CDU-Kultusministerin aus Schleswig-Holstein, im Deutschlandfunk-Interview ab.
Ich kann sagen, dass ich persönlich einer Schulöffnung zum 11. Januar skeptisch gegenüberstehe.
Die Schulen nach den Weihnachtsferien öffnen oder nicht, darüber gehen die Meinungen derzeit weit auseinander. Während sich die schleswig-holsteinische CDU-Kultusministerin Präsenzunterricht ab nächster Woche kaum vorstellen kann, übrigens im Einklang mit Ralf Brinkhaus, CDU-Fraktionschef im Deutschen Bundestag und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, fordert ihre baden-württembergische Amtskollegin Susanne Eisenmann, ebenfalls CDU-Politikerin, genau dies, nämlich Präsenzunterricht zumindest in den Grundschulen, unabhängig von den Corona-Inzidenzwerten. Darin wird sie auch von Friedrich Merz unterstützt, einer von drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Doch nicht nur die Politikerinnen und Politiker sind sich in dieser Frage uneins.
Die Lehrerschaft in Baden-Württemberg ist in der Frage Präsenzunterricht oder Wechselunterricht gespalten. Und zwar fast ausgeglichen.
Fast Gerhard Brandt, baden-württembergischer Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, das Ergebnis einer Blitzumfrage unter 1000 Lehrerinnen und Lehrern zusammen.
In Grundschulen sprechen sich 65% für den Präsenzunterricht aus. Bei den anderen Schularten ist es fast pari pari, mit einer leichten Tendenz pro Präsenzunterricht.
Der Bildungsverband VBE erhebt auf der Basis dieser Umfrage als Voraussetzung für Präsenzunterricht drei Forderungen. Das Lehrpersonal müsse früher gegen Corona geimpft werden als derzeit vorgesehen. FFP2-Masken und Corona-Schnelltests will der Verband massiv aufgestockt sehen. Und dann so die Vorstellung, müssten die einzelnen Schulen auf der Basis der lokalen Inzidenzwerte das Recht haben, über Präsenzangebote eigenständig zu entscheiden. Gerhard Brandt.
Über 90% aller Lehrerinnen und Lehrer sagen, wenn wir vor Ort die Möglichkeiten haben, selbst festlegen zu können, wenn es notwendig ist, ob wir Präsenz- oder Wechsel- oder Fernunterricht machen, dann würden wir einen Start im Präsenzunterricht mittragen.
Dieses Modell geht in die Richtung einer Forderung, die auch der Deutsche Lehrerverband erhebt. Vorsitzender Hans-Peter Meidinger wünscht sich einen sogenannten Hygienestufenplan.
Der dies allgemein an Richtwerten orientiert regelt, dann können sich übrigens die Schulen je nach fallenden oder steigenden Infektionsgeschehen darauf auch einstellen. Jetzt ist es halt so, dass man immer abhängig ist davon, was sagt die Kultusministerkonferenz, und das bringt viel Unsicherheit in die Schulen.
Die Vertretungen der Elternverbände sehen sich derzeit mit höchst gegensätzlichen Forderungen konfrontiert. Manche Eltern fordern Präsenzunterricht, andere wiederum wollen ihre Kinder aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht in die Schule schicken. Michael Mittelstädt, Vorsitzender des Landeselternbeirates Baden-Württemberg, fordert eine neue Art von Wechselunterricht.
Das heißt, Sie haben im Prinzip einen Wechsel aus, und jetzt kommt nicht etwa Unterricht und zu Hause, sondern Unterricht und Betreuung an einem anderen Ort.
In diesem Fall würde nach einem Tag Präsenzunterricht eine Art Hausaufgabenbetreuung in der Schule erfolgen. Klassen könnten entsprechend geteilt werden. Während über solche Modelle derzeit diskutiert wird, sind aber bereits jetzt höchst unterschiedliche Regelungen zum Ferienende beschlossen. Thüringen will die sogenannten Winterferien auf die letzte Januarwoche vorverlegen. Bis dahin soll nur Fernunterricht angeboten werden. Schleswig-Holstein lässt auf das reguläre Ende der Weihnachtsferien erst einmal Distanzlerntage folgen. Und Hamburg hat die Anwesenheitspflicht in den Schulen bis zum 17. Januar aufgehoben.
Die Europäische Union hat eigentlich keine Entscheidungsgewalt im Bildungsbereich der Mitgliedstaaten. Doch ohne Europa und seine Fördergelder, etwa jetzt aus dem Corona-Notfonds, wäre in den Ländern vieles nicht möglich. Uns hat für Campus und Karriere interessiert, wie denn einzelne Länder eigentlich EU-Gelder derzeit in Bildung investieren, welche Prioritäten sie auch bei Corona-Hilfen setzen.
Campus und Karriere. International.
Und wir starten in Schweden. Dort ist die Jugendarbeitslosigkeit ein großes Problem. Im vergangenen Oktober war jeder Vierte zwischen 15 und 24 ohne Job. Auch in Malmö, der drittgrößten schwedischen Stadt, da versucht die Politik seit Jahren Antworten zu finden. Und eine heißt Hustler Movement. Das Projekt bildet Jugendliche zu Kinder- und Jugendcoaches aus.
Sättet de lär ut på här är väldigt inspirerande. Det är inte bara information. Det är väldigt intressant och roligt.
Die fünfmonatige Ausbildung sei sehr interessant, lustig, aber vor allem motivierend, meint Teilnehmerin Hoda Garabli. Es gehe hier eben anders zu als in einer gewöhnlichen Schule.
Und man får motivationen till varje dag. Det har man inte i den vanliga skolan.
Hoda Garabli ist eine von mehreren TeilnehmerInnen, die in dem knapp fünfminütigen Clip über das Projekt Hustler Movement zu Wort kommen. Produziert wurde der Film im Auftrag des Europäischen Sozialfonds. Der hat das Vorhaben in den letzten Jahren finanziell unterstützt. Von den umgerechnet rund 2 Millionen Euro Projektkosten zwischen 2015 und 2019 trug der ESF rund 2/3. Am Anfang sei es nicht einfach gewesen, die vielen Dokumente für den Unterstützungsantrag einzureichen, sagt Stina Widerstedt vom Projektträger Hustler Solidarität. Doch habe man die EU-Bürokratie einmal verstanden, seien die Folgeanträge deutlich einfacher.
Sen när man har gjort det ett par gånger så vet man mer vad de förväntar sig och så. Så att det är ju en ganska stor byråkratisk sida av det.
In Schweden gäbe es weiterhin viele Menschen, die nicht wirklich wüssten, wofür die EU steht, sagt Widerstedt. Doch Projekte wie Hustler Movement seien ein Beispiel dafür, wie Schweden von der Mitgliedschaft in der Union profitiert.
Och det tänker jag att den här typen av projekt gör ju också att man får större förståelse, att det blir ändå präglat av det europeiska.
Auch wenn für die Bildungspolitik jeder Staat selbstverantwortlich sei, erachte man die schwedische EU-Mitgliedschaft als sehr wertvoll in diesem Bereich, heißt es aus dem Bildungsministerium in Stockholm. 6,8% des Bruttoinlandsproduktes investierte Schweden 2017 in sein Bildungssystem, so viel wie kein anderes EU-Mitgliedsland. Wie hoch die Unterstützung durch die Europäische Union ausfällt, kann das Bildungsministerium nicht beziffern. Mit insgesamt 810 Millionen Euro hat der Europäische Sozialfonds zwischen 2014 und 2020 Projekte in Schweden unterstützt. 44 Millionen Euro davon fließen in die sogenannte Youth Employment Initiative. Als ein Beispiel für positive Impulse durch die EU nennt eine Sprecherin des Bildungsministeriums die europäische Zusammenarbeit bei der Berufsausbildung. Aber auch das Erasmus-Programm der EU. 2019 profitierten knapp 17.000 schwedische Jugendliche von Erasmus Plus, dem EU-Programm zur Förderung allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport. In 311 Projekten flossen knapp 38 Millionen Euro dafür in den hohen Norden. Die Frage danach, wie Schweden im Bildungsbereich in den letzten 25 Jahren von seiner EU-Mitgliedschaft profitiert habe, sei schwer zu beantworten, sagt Björn Ostrand. Der Historiker ist Dozent an der Universität Umeå und forscht auch zu Bildungsfragen. Er sagt, schon lange vor dem EU-Beitritt habe Schweden einen engen wissenschaftlichen Austausch mit dem europäischen Kontinent gehabt.
Sverige har ju varit ovanligt receptiv mot internationella strömningar.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa, OECD, und ihre Politik hätten einen großen Einfluss auf den schwedischen Bildungsbereich. Ostrand erinnert daran, dass der Vater der PISA-Studie aus Schweden kam. Doch auch die Bemühungen der EU für eine Harmonisierung von Hochschulstrukturen hätten Auswirkungen auf das Königreich, zum Beispiel der Bologna-Prozess oder der Aufbau eines europäischen Forschungsraums. Bereits in den 90er Jahren hätte die EU dabei geholfen, die Digitalisierung an den schwedischen Schulen voranzutreiben. Doch insgesamt plädiert Ostrand dafür, auf EU-Ebene die Mittel für Forschung, Bildung, aber auch soziale Belange zu stärken. Es sei extrem wichtig, eine europäische Solidarität aufzubauen.
Det är extremt viktigt att bygga en typ av europeisk solidaritet.
In Malmö endete im vergangenen Jahr die Förderung durch den Europäischen Sozialfonds für Hassela Movement. Das Projekt, das Jugendlichen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt geben soll, läuft weiter, finanziert mit extra Corona-Mitteln der Stadt Malmö.
Johannes Kulms hat berichtet, wie in Schweden EU-Gelder für Bildung eingesetzt werden und Corona-Hilfen zum Beispiel nun einzelne Jugendhilfeprojekte weiterfinanzieren. Ein besonderer Fokus der EU-Extras liegt allerdings auch in der Förderung der digitalen Bildung. 200 Millionen sollen zusätzlich in Berufsbildung, Schulen, Jugendorganisationen und Erwachsenenbildung fließen, um Kompetenzen zu stärken und Lernen für alle zugänglicher zu gestalten. Dr. Dieter Dohm ist Bildungsökonom und Direktor des FIPS, des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie, das sich seit vielen Jahren mit internationalen Bildungsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen beschäftigt. Guten Tag, Herr Dohm.
Guten Tag, Frau Malaike.
Hilfsgelder sind derzeit vielerorts notwendig, doch sie können eben auch nur einmal ausgegeben werden und die Schuldenlast nimmt zu. Wo würden Sie also sagen, muss Deutschland jetzt Prioritäten bei der Bildungsförderung setzen?
Also ein ganz konkretes Erfordernis ist, dass die Schulen im Bereich der Digitalisierung deutlich besser ausgestattet werden. Hier gibt es zwar den Digitalpakt, der 2019 beschlossen worden ist. Wir sind jetzt fast 2 Jahre später und trotz allem sind nur wenige 100 Millionen Euro bisher verausgabt worden. Das kommt noch alles nicht richtig in die Gänge. Wir haben auch weitere Programme aufgelegt, aber auch dort dauert es einfach viel zu lange, bevor die Gelder in den Schulen ankommen. Und dann gibt es natürlich noch die Grundthematiken, Lehrerausbildung, Lehrerqualifizierung und Fortbildung, aber auch marode Schulgebäude und.
Jetzt haben Sie den Digitalpakt angesprochen. Liegt da zu wenig Geld drin? Weil bislang hören wir, sie kommen nur schleppend an, weil die Bürokratiemaßnahmen so schwierig sind. Also könnte man ja sagen, da liegt genug Geld drin, aber es kommt einfach nicht schnell genug an.
Also einerseits 5 Milliarden Euro plus weitere Maßnahmen ist sicherlich nicht wenig, aber auch gleichzeitig nicht ausreichend, um die Schulen wirklich zukunftsfest zu machen und richtig auszustatten. Insofern wäre mehr wünschenswert. Aber das Zweite ist, Sie haben es angesprochen, Thema Bürokratie. Wir sind jetzt quasi fast 2 Jahre, nachdem der Digitalpakt beschlossen worden ist. Trotzdem sind bisher vielleicht 250 Millionen abgerufen worden bzw. bewilligt worden. Und wir haben in den Schulen die digitalen Entwicklungen schlichtweg verpennt.
Wir haben aber auch einiges wirklich gemacht in den letzten Monaten. Denken wir positiv jetzt im neuen Jahr, also Bürokratie abbauen, damit die Gelder schneller fließen. Sie haben gesagt, das Geld, was da drin liegt, das sind ja 5 Milliarden Euro. Das reicht nicht. Wie viel müsste drin liegen?
Das kommt darauf an, welche Ausstattung man haben will. Aber das hängt ja dann immer davon ab, welche Qualität bei den Laptops oder Smartphones, WLAN und. Softwarepakete liegen dahinter. Und das ist ja keine einmalige Investition alleine, sondern sie müssen technisch auf dem Stand bleiben. Das heißt, sie haben Folgekosten, die schnell im Bereich von 15 bis 20 Milliarden Euro pro Jahr liegen, die im Moment in dem ganzen Digitalpakt ja noch nicht mal richtig eingepreist sind.
Da könnten ja zusätzliche Gelder aus Brüssel helfen. Wissen wir denn, was im Bildungsbereich in Deutschland noch mitgerechnet werden könnte?
Also die Zahlen, die ich habe, sind unvollständig. Ich gehe davon aus, dass es mehrere Milliarden Euro in der Gesamtsumme sein werden. Zuletzt wurden ja nochmal 200 Millionen zusätzlich zu den bereits an anderer Stelle beschlossenen Maßnahmen benannt. Das ist alles gut und wichtig und ist ein zentraler Baustein für den Ausbau der Bildungsfinanzierung in Deutschland. Man muss auch im Hinterkopf haben, dass die EU bereits in den vergangenen Jahren ein zentraler Treiber beispielsweise in der Weiterbildung war. Ohne die ESF-Finanzierung wären viele Finanzierungsmodelle in der Weiterbildung in Deutschland überhaupt nicht möglich gewesen. Und wir müssen ja uns auch damit beschäftigen, dass wir, Stichwort Generation Corona, viele junge Menschen haben, die keinen Ausbildungsplatz kriegen und das zum Teil schon seit Jahren oder Jahrzehnten in Maßnahmen sind. Also insofern ist das Geld immer unzureichend, um alles zu bedienen, was bedient werden müsste. Die Frage ist, welche Prioritäten?
Sie haben gesagt, die Ausstattung der Digitalisierung in den Schulen hat Priorität. Kommen wir zur Jugendarbeitslosigkeit. Da läuft ja bei uns in Deutschland auch ein Programm. Die Bundesregierung hat eine Ausbildungsprämie laufen, um Betriebe weiter sozusagen bei Ausbildung zu unterstützen. Reicht das aus Ihrer Sicht?
Auch das reicht nur bedingt. Also wir haben dieses Jahr 10% weniger Ausbildungsplätze als im vergangenen Jahr. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass wir bereits in den vergangenen Jahren rund 100.000 Ausbildungsplätze weniger hatten als vor noch 10 Jahren. Unsere Prognose geht davon aus, dass sich das in den kommenden Jahren möglicherweise fortsetzt. Sprich, wir im Jahr 2030 bei nur noch 420, 430, 440.000 Ausbildungsplätzen sind. Um das in eine Größenordnung zu setzen, jedes Jahr gehen derzeit 350.000 Jugendliche in das sogenannte Übergangssystem. Das heißt, die haben keinen Ausbildungsplatz gefunden und haben zwar dadurch leicht bessere Chancen, aber große Teile der Jugendlichen haben de facto keine Perspektive und das nicht erst seit Corona, sondern bereits seit teilweise 10, 15, 20 Jahren.
Dr. Dieter Dohm war das, der Direktor des Forschungsinstitutes für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. Vielen Dank.
Danke auch.
Das hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Welche Folgen Corona haben wird, das ist noch lange nicht abzuschätzen. Aber eines zeichnet sich schon jetzt deutlich ab. Die Jobchancen für Menschen mit Handicap werden schlechter. Das zeigt sich auch in Berlin im Anne-Dore-Leber Berufsbildungswerk. Hier werden Jugendliche mit Einschränkungen auf die Jobwelt vorbereitet. Anja Nils war für uns dort.
Milena Hoffmann will Tischlerin werden. Die 24-Jährige ist im 3. Lehrjahr Auszubildende im Anne-Dore-Leber Berufsbildungswerk Berlin. Hier werden junge Menschen mit Behinderungen und besonderem Förderbedarf ausgebildet. Für Milena ist der TSM-3-Schein für die Holzbearbeitung eine Voraussetzung, um im Juni wie geplant die Ausbildung abzuschließen. Jetzt fürchtet sie, dass Corona ihr einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
Ja, es ist sehr frustrierend, weil im Lockdown hat sich halt geändert, dass man halt nicht mehr so viel handwerklich arbeiten konnte. Dann war das Handwerkzeug eigentlich nur noch Papier und Bleistift. Ich habe die Sorge, dass ich meine Prüfung darauf sehr stark auswirken kann und ich verlängern muss, obwohl ich das nicht müsste, weil wir sehr viel zu Hause bleiben mussten und selbst lernen müssen.
In 35 Berufen werden hier fast 600 Menschen mit Beeinträchtigungen auf einen Job im ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. Autisten sind genauso dabei wie junge Leute mit psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen oder Sprachbehinderungen. Vielen dieser Auszubildenden fällt das Lernen zu Hause schwer. Handwerkliche Berufe kann man nicht digital erlernen. Zum virtuellen Tag der offenen Tür haben die Azubis diesmal kleine Videos erstellt, um sich und ihren künftigen Beruf vorzustellen.
Ich war 3 Jahre Auszubildender als Holzfachpraktiker im Anne-Dore-Leber Berufsbildungswerk Berlin und habe es mit Bravour bestanden. Hast du auch das Zeug dazu? Denn warte gar nicht lange. Es lohnt sich.
Ich mache hier eine Ausbildung zum Fachpraktiker für Bürokommunikation und ja, und hier zocke ich halt manchmal in der Pause Rollstuhlbasketball.
Hallo, ich bin John. Ihr wollt wissen, was wir im Dialogmarketing machen?
Kundenkommunikation, Kundenbindung und Datenbanken.
Fühlst du dich angesprochen? Dann sei jetzt dabei.
Im Anne-Dore-Leber Berufsbildungswerk stehen den jungen Menschen Integrationsberater zur Seite, um nach der Ausbildung einen passenden Platz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Das ist jetzt wegen Corona deutlich schwerer geworden als früher. Die Zahlen des aktuellen Inklusionsbarometers der Aktion Mensch und dem Handelsblatt Research Institute bestätigen diesen Eindruck. Im Oktober vergangenen Jahres waren 13% mehr Menschen mit Behinderung arbeitslos als im Oktober 2019. Im Anne-Dore-Leber Berufsbildungszentrum war die Eingliederungsquote 2020 sogar nur halb so hoch wie sonst, sagt Integrationsberaterin Regina Armgard-Ziems. Im Bereich Bürokommunikation ging kaum etwas, woanders gar nichts.
Ich habe Fachpraktika für Gastronomie, geht gar nicht, ist ja logisch, war ja zu. Und Köche auch schwierig, also der Gastrobereich. Und nicht zu vergessen die Verwaltungsfachangestellten, die sind ja nochmal einem ganz anderen Einstellungsprozedere unterworfen. Im öffentlichen Dienst oder bei dem Bundesministerium läuft das nochmal mit Ausschreibungen. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, das läuft seit Corona so in diesem Bürobereich schleppend.
Etwas einfacher war die Arbeitsplatzsuche für Holzpraktiker oder Tischler.
Die haben erstaunlicherweise alle einen Job bekommen, so in Baumärkten für einen Holzzuschnitt. Da ging sogar was.
Ein Baumarkt ist allerdings nicht der Traumarbeitsplatz von Milena Hoffmann. Sie hat mit ihrer Integrationsberaterin besprochen, dass es sinnvoll sein könnte, auf Vielseitigkeit zu setzen und sich weiter zu qualifizieren.
Das Schöne an den Tischler ist, dass der Beruf sehr, sehr flexibel ist. Man kann mit dem Tischler eigentlich gefühlt in alle Richtungen gehen, auch ins Soziale. Ich möchte, wenn es gut läuft, vielleicht in einer Behindertenwerkstatt arbeiten und anleiten und eventuell auch als Sozialarbeiter oder Heiler Erziehungspfleger arbeiten. Ich denke halt, mit dem Handwerk hat man halt eine feste Grundlage und kann auch ausweichen, wenn es gerade momentan in einer Branche nicht gut läuft.
Die Aufgabe von Integrationsberaterin Regina Amgar-Ziems besteht auch darin, die Wünsche der Auszubildenden und die Bedürfnisse der Arbeitgeber bestmöglich abzustimmen. Das ist nicht immer leicht, denn die geschützte Umgebung des Berufsbildungswerks gibt es am späteren Arbeitsplatz nicht, so Amgar-Ziems. Deshalb gehe es in den Gesprächen zur Berufsvorbereitung auch darum, ob, wann und wie man eine Beeinträchtigung einem potenziellen Arbeitgeber offenbart. Zu Corona-Zeiten sei der Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt jedenfalls eher größer geworden und die Chancen für die Anne-Dore-Leber-Absolventen kleiner.
Ich glaube, dass das für die Berufsanfänger sehr schwierig war in diesem Jahr und die mit einem Handicap noch mal schwieriger. Und ja, und Arbeitgeber müssen sich auch überlegen, ob sie eventuell eine Schwerbehindertenquote zu erfüllen haben aufgrund ihrer Betriebsgröße. Und ansonsten, wenn sie das nicht erfüllen, dann müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen an das Versorgungsamt. Ja, das kann attraktiv sein, aber erfahrungsgemäß wollen doch viele Arbeitgeber doch jemanden, der da kommt und dann irgendwie möglichst gleich funktioniert.
Die mühsam erreichte Teilhabe von Menschen mit Behinderung werde durch Corona nun wieder in Frage gestellt, kritisieren die Lebenshilfe und die Diakonie. Inklusion und soziale Kontakte seien ebenso wichtig wie Corona-Schutzmaßnahmen, die nicht zu weiteren Benachteiligungen führen dürften. Die fertigen Absolventen des Anne-Dore-Leber-Berufsbildungswerks machen gerade genau diese Erfahrung, sagt Regina Amgar-Ziems. Manche schreiben seit dem Sommer erfolglos Bewerbungen, andere ziehen sich zurück.
Ich glaube, dass da auch Leute dabei sind, denen das psychisch ehrlich gesagt nicht so gut geht. Weil auch die Arbeitsagenturen die Leute ja nicht mehr persönlich einladen, sondern auch nur telefonisch mit ihnen kommunizieren. Von dem einen oder anderen erfährt man das auch, dass es natürlich ein Riesenfrust ist.
Milena Hoffmann ist sich jetzt allerdings sicher, dass sie sich für den richtigen Beruf entschieden hat und, wenn sie im kommenden Sommer hoffentlich fertig wird, auch einen Arbeitsplatz findet.
Ich bin optimistisch, weil in der Bauarbeiterbranche werden gerade Fachkräfte händeringend gesucht.
Was der Brexit für die Konzertbranche bedeutet, erzählt gleich eine Tourmanagerin in Corso Kunst und Pop. Das war's für Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Danke fürs Interesse.